Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Kinderherzen-Podcasts. Heute geht es um einen Bereich der Medizin, über den selten gesprochen wird und der doch für viele Familien eine enorme Bedeutung hat, das klinische Ethikkomitee. Gerade in der Kinderkardiologie, wo es oft um sehr komplexe und existenzielle Entscheidungen geht, stellt sich immer mal wieder die Frage, was ist medizinisch möglich und was ist ethisch richtig? Ich freue mich sehr, heute mit Dr. Nicole de Winkel, Kinderkardiologin und einer der beiden Geschäftsführerinnen des klinischen Ethikkomitees am Deutschen Herzzentrum München zu sprechen. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit dafür nehmen und herzlich willkommen im Kinderherzen-Podcast.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier und freue mich sehr, dass ich über das klinische Ethikkomitee sprechen darf.
Fangen wir mal an, vielleicht damit, was genau ist ein klinisches Ethikkomitee und welche Aufgabe hat es?
Ja, also das klinische Ethikkomitee, das klingt vielleicht vertraut, gibt ja auch die Ethikkommission und hin und wieder kommt es auch zu Verwechslungen beider Institutionen, wobei man sagen muss, dass da doch relevante Unterschiede bestehen. Also das klinische Ethikkomitee ist ein Gremium, was es Gott sei Dank hier am Herzzentrum gibt und das gibt es noch gar nicht so lange. Und ist auf Bestreben verschiedener Menschen hier am Herzzentrum erst entstanden und federführend war unter anderem meine Mitgeschäftsführerin Luisa Putzer, die das Ethikkomitee so ein bisschen oder die Gründung des Ethikkomitees angestoßen hat. Und das Ethikkomitee ist eine Institution, die aus verschiedenen Mitgliedern besteht, die alle hier beschäftigt sind, die aus unterschiedlichen Berufsgruppen kommen und die gemeinsam sich mit ethischen Fragestellungen beschäftigen.
100 Sekunden Herzwissen. Medizinethik. Wenn wir über Medizin sprechen, denken wir oft an Diagnosen, Therapien und Fortschritt. Aber es gibt auch eine andere Ebene, die Ethik. Ethik beschäftigt sich ganz grundsätzlich mit der Frage, was ist richtiges Handeln? Also nicht, was ist möglich, sondern was sollten wir tun? In der Medizin wird das besonders relevant, denn hier geht es oft um sehr existenzielle Entscheidungen, um Leben, Lebensqualität, Grenzen von Behandlung und manchmal auch um die Frage, wann weniger mehr ist. Die sogenannte Medizinethik hat sich vor allem im 20. Jahrhundert stark entwickelt. Nicht zuletzt als Reaktion auf historische Erfahrungen, in denen medizinisches Handeln massiv gegen grundlegende Werte verstoßen hat. Daraus entstand ein stärkeres Bewusstsein dafür, dass Medizin klare ethische Leitlinien braucht. Heute orientiert sich die Medizinethik häufig an vier Grundprinzipien: das Wohl des Patienten, dem Nichtschaden, der Selbstbestimmung und der Gerechtigkeit. Doch im Alltag sind diese Prinzipien nicht immer leicht miteinander vereinbar. Was tun, wenn eine Behandlung möglich ist, aber sehr belastend? Oder wenn Eltern- und Ärzteteam unterschiedlich entscheiden würden? Genau für solche Situationen gibt es Ethikkomitees. Sie sind meist direkt an Kliniken angesiedelt und unterstützen konkret bei schwierigen Einzelfallentscheidungen. Dort kommen verschiedene Perspektiven zusammen: medizinische, pflegerische, psychosoziale und oft auch seelsorgerische. Davon zu unterscheiden sind Ethikkommissionen. Sie arbeiten eher auf einer übergeordneten Ebene und prüfen zum Beispiel medizinische Studien, bevor sie durchgeführt werden. Ihr Fokus liegt also stärker auf Forschung und Rahmenbedingungen. Beide haben das gleiche Ziel, Medizin nicht nur möglich zu machen, sondern verantwortungsvoll. Oder anders gesagt, Medizinethik hilft uns, auch in schwierigen Situationen menschlich zu bleiben. Viele Eltern hören diesen Begriff vielleicht zum ersten Mal. Wann kommt denn das Ethikkomitee überhaupt ins Spiel?
Das Ethikkomitee ist ein Gremium, was sich mit ethischen Fragestellungen beschäftigt, was natürlich kann man ja in unterschiedlichsten Bereichen des Lebens, kann man sich mit ethischen Fragestellungen beschäftigen. Wir natürlich am Herzzentrum mit medizinethischen Fragestellungen im Wesentlichen. Und es gibt nicht überall ein klinisches Ethikkomitee und wie gesagt, bei uns auch noch nicht so arg lang. Aber das Ethikkomitee ist ein unabhängiges Gremium, was sich mit ethischen Fragestellungen grundsätzlich beschäftigt und auch für das Haus eine Institution darstellen soll, was eben auch das Leitbild des Hauses mitgestaltet, was sich mit grundsätzlichen ethischen Fragestellungen beschäftigt, aber natürlich auch sehr konkret angefragt werden kann, um sich eines konkreten Falles anzunehmen oder sich mit einer bestimmten Fragestellung beschäftigt, die von unterschiedlichen Personen natürlich kommen kann. Mhm.
Aus welchen Berufsgruppen setzt sich das Komitee zusammen und welche Überlegungen stecken so hinter dieser Konstellation?
Wir haben verschiedene Berufsgruppen im Ethikkomitee und letztlich ist es so, dass die Überlegung ist, nachdem ja eine ethische Fragestellung immer komplex ist und die nie einer gut alleine beantworten kann, dass man sich leichter tut, sich einer Fragestellung anzunähern, wenn verschiedene Menschen aus verschiedenen Richtungen auf ein Problem schauen. Mhm. Und nachdem wir hier am Herzzentrum unterschiedlichste Berufsgruppen tätig sind, am Patienten oder auch nicht am Patienten, sind wir im Ethikkomitee auch sehr gemischt. Also wir haben Menschen aus der Pflege, Menschen aus dem ärztlichen Bereich, Psychologen, Physiotherapeuten, Physiotherapeutinnen, Seelsorgerinnen, die sich gemeinsam mit ethischen Fragestellungen beschäftigen und damit natürlich auch ihre Expertise aus den unterschiedlichen Bereichen einbringen und ihre vielleicht dann manchmal auch spezifische Sichtweise einbringen können.
Wer wendet sich typischerweise an Sie? Eher Ärztinnen, Pflegekräfte oder auch Angehörige? Wie ist das in der Regel?
Das Angebot ist ein niederschwelliges Angebot und wir haben Sie vielleicht schon gesehen, im Haus auch schön plakatiert, haben das angefangen und haben auch unter dem Aspekt erstmal bekannt zu machen, dass es ein Ethikkomitee gibt, uns Mühe gegeben, überall auch sichtbar zu sein, also nicht nur in Person, sondern auch auf dem Plakat. Und das richtet sich tatsächlich an alle Menschen, die sich hier aufhalten. Das heißt, das ist nicht begrenzt auf Menschen, die hier arbeiten, sondern es soll ganz gezielt auch Menschen ansprechen, die hier Patient, Patientin sind, Angehörige sind. Auch unter dem Aspekt oder vor allem unter dem Aspekt, dass das Ethikkomitee allen zur Verfügung stellt. Also jeder, der ein Anliegen hat, kann sich bei uns melden.
Okay. Und was ist die Regel? Also wer meldet sich meistens bei Ihnen?
Interessanterweise haben wir schon aus allen möglichen Bereichen Anfragen bekommen. Also wir haben Anfragen aus der Pflege, wir haben Anfragen aus der Ärzteschaft, wir haben Anfragen von Angehörigen. Also tatsächlich ein sehr gemischtes Bild, was uns freut, weil das natürlich die Niederschwelligkeit so ein bisschen unterstreicht oder wir zumindest auch hoffen, mit dem Angebot auch alle zu erreichen, die das brauchen könnten.
Okay. Und werden alle Kinder routinemäßig auch aus ethischer Perspektive betrachtet oder setzen Sie sich eher bei Einzelfällen oder bei konkreten Fragestellungen zusammen?
Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass jede, den jemanden behandelt, ein krankes Kind oder einen kranken Erwachsenen behandelt, natürlich eine gewisse ethische Grunddisposition mitbringt. Ja, so dass ich sagen würde und auch hoffen würde, dass jeder natürlich auch einen gewissen ethischen Blick auf einen Patienten oder Patientin hat. Konkret das Ethikkomitee hat einen Blick auf die Patientinnen hier im Haus aufgrund einer Tatsache, die es wahrscheinlich nicht überall gibt und die auch hier im Haus aktuell nur in der Kinderkardiologie betrieben wird. Wir machen eine klinische Ethikvisite einmal in der Woche. Und damit hat man neben der ethischen Betrachtung, die jeder für sich selber oder vielleicht auch das Team mitbringt, auch noch eine übergeordnete Instanz, die auch einen ethischen Blick auf die Patientinnen hier wirft, ohne dass da eine konkrete Anfrage dabei ist oder dabei sein muss.
Okay. Und in welchen Situationen werden Sie am häufigsten hinzugezogen? Also was sind so typische Momente, dass man auf Sie zukommt, auf das Komitee zukommt?
Jetzt in der Kinderkardiologie oder grundsätzlich?
Nee, in der Kinderkardiologie.
In der Kinderkardiologie. Also das, was wir mit der Ethikvisite machen, ist eigentlich ein präventives Instrument. Also so begreifen wir das, so ist auch die Idee zu dieser Ethikvisite entstanden, dass man eine Möglichkeit findet, eine ethische Betrachtung, wenn man so will, zu machen, die regelmäßig stattfindet, die ohne konkreten Anlass stattfindet und die dazu beitragen soll, einen ganzheitlicheren Blick auf die Patienten zu werfen und im besten Falle dazu führt, dass man gar keine Anfrage mehr bekommt zu einer ethischen Fallbesprechung, sondern im Vorfeld auch mögliche Konflikte identifiziert.
Mhm. Aber ich sage jetzt mal, während einer OP stellt sich die Frage, wie sollen wir weitermachen? Also sollen wir alles machen, was möglich ist oder auch in einer akuten Krisensituation oder wenn sich jetzt ein Zustand plötzlich verändert, könnte ich mir vorstellen, also das sind auch vielleicht mal Situationen oder passiert das eher seltener?
Das sollte nicht so passieren im besten Falle. Natürlich gibt es immer Situationen, wo man sehr kurzfristig und notfallmäßig entscheiden muss. Das ist natürlich auf der Intensivstation nicht so selten der Fall, kann natürlich intraoperativ auch so sein. Eigentlich sollte im Vorfeld besprochen werden, was ist der Herzfehler, was ist der Therapievorschlag, was gibt es für Möglichkeiten. Und im Grunde bewegt man sich ja immer zwischen dem Best-Case- und Worst-Case-Szenario. Und wir versuchen natürlich immer auch das für die Eltern zu erklären, was das bedeutet. Ja, dass man natürlich nicht das Worst-Case-Szenario immer im Blick hat, sondern sich immer irgendwo dazwischen bewegt oder in aller Regel zwischen dem Best- und Worst-Case-Szenario bewegt. Und je komplexer der Herzfehler, desto intensiver muss man natürlich auch besprechen, was das bedeutet, was es auch für die Operation bedeutet, was es fürs Outcome bedeutet und welche möglichen Schwierigkeiten einem auf dem Weg der Behandlung begegnen können. Und wenn man das im Vorfeld gut bespricht, dann ist es für alle auch leichter, in so einer Notfallsituation dann das anzubieten, was besprochen ist und was auch vorher gut besprochen wurde. Weil was tatsächlich schwierig ist, ist, wenn man ohnehin in so einer ganz stressigen Notfallsituation sich befindet, den Eltern mitzuteilen, wir sind in einer Notfallsituation, wir sind in einer Reanimationssituation und dann versucht, Dinge sinnvoll zu besprechen. Das ist schlichtweg nicht möglich, weil auch die Eltern überhaupt nicht die Kapazität haben, in dem Moment über diese Nachricht einer Akutsituation hinaus zu besprechen, was es denn für Möglichkeiten gibt. Klar, wenn man jetzt einen Patienten von außen hat, der kommt in einer Reanimationssituation, dann bleibt einem nichts anderes übrig. Wenn man aber einen Patienten hat, den man behandelt mit einem gewissen Vorlauf, dann ist es immer gut, wenn man das vorher schon so weit bespricht, dass diese Fragen nicht aufploppen in der ganz akuten Situation.
Okay. Das heißt, jetzt haben Sie gesagt, es gibt natürlich diese Akutsituationen, aber in aller Regel, was ist so der Zeitrahmen, in dem so eine Entscheidung fällt? Oder Entscheidung ist ja irgendwie jetzt auch ein großes Wort, in dem eine Empfehlung ausgesprochen wird.
Jetzt, wenn man das Ethikkomitee aktiviert sozusagen, also man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen einer, ja, sage ich mal, präventiven Besprechung, also wie jetzt die Ethikvisite, wenn man darauf nochmal zurückkommen will, letztlich ist es so, dass wir diese Ethikvisite auf der Intensivstation durchführen. Die ist immer am Dienstag zu einer bestimmten Zeit und da sind alle, im besten Falle, alle Menschen involviert, die am Kind arbeiten, die das Kind betreuen. Und da sollte natürlich jemand intensivmedizinisch Vorgebildetes dabei sein, also in der Regel einer der Oberärzte, Oberärztinnen von der Intensivstation, behandelnder Assistent, Assistentin, Pflegepersonal, Physiotherapie, chirurgische Kolleginnen. Das ist der Idealfall, dass alle am Kind arbeitenden vertreten sind, um dann zu besprechen und mit jedem Einzelnen zu besprechen und jedem Einzelnen auch die Gelegenheit zu geben, sich zu äußern, ist der Therapie Ansatz verständlich, ist klar, wie die Therapie gestaltet wird, ist klar, wo wir uns aktuell in der Therapie befinden, gibt es in irgendeiner Form einen ethischen Konflikt und dann kann auch jeder und soll auch jeder Einzelne sich dazu äußern und niederschwellig in einer offenen Gesprächsatmosphäre können dann auch Konflikte besprochen werden. Und die Idee dahinter ist, dass man eben nicht zum Beispiel bei komplexkranken Kindern, die lange auf der Intensivstation betreut werden, in eine Situation kommt, wo ein Teil des Teams mit dieser Therapie gut mitgehen kann, der andere Teil aber nicht. Und es dann innerhalb des Teams zu großen Verwerfungen kommen kann, was dann die Behandlung dieses Patienten, dieser Patientin beliebig schwierig machen kann, weil natürlich jeder eine eigene Ethik mitbringt, manche Behandlungen nicht schwarz-weiß sind und es auch immer wieder Graustufen gibt und da gibt es vielleicht nicht die ganz klassische richtige Behandlung oder falsche Behandlung. Und gerade die Patientinnen, die wir hier behandeln, sind ja oft komplex krank. Und jede einzelne Patientin wird individuell betrachtet. Und jeder komplexe Herzfehler braucht eine sehr individuelle Behandlung. Und das ist manchmal nicht ganz geradeaus und nicht immer ganz einfach zu sagen, was ist denn da überhaupt die richtige Behandlung? Und um da gemeinsam weiter an einem Strang zu ziehen und auch gemeinsames Verständnis dafür zu entwickeln und zu behalten, was ist denn für diesen Patienten, diese Patientin die richtige Behandlung? Da braucht es viel Gespräche und da braucht es auch eben eine Offenheit, auch jedes Gefühl, jede Meinung, jede Sichtweise aufzunehmen, um dann gemeinsam diese Patienten gut zu behandeln. Und das ist eben manchmal nicht ganz so einfach. Und da kann aber so eine Ethikvisite schon gut funktionieren. Und wenn man dann eben trotz einer Ethikvisite, trotz guter Kommunikation an einen Punkt kommt, wo man sagt, naja gut, wir haben das viel besprochen und wir haben alle Sichtweisen gehört und alle wurden gesehen und gehört. Und trotzdem befinden wir uns jetzt an einem Punkt, wo es eigentlich nicht für alle gleich gut weitergeht mit der eingeschlagenen Therapieroute. Dann kann es manchmal sinnvoll sein, zu sagen, gut, wir würden jetzt doch gerne eine Fallanalyse machen. Okay. Und dann würde man eben das Ethikkomitee bitten, sich dieser Fallanalyse anzunehmen. Und dann kann es entweder so sein, dass man sagt, okay, wir kommen zum Beispiel zu zweit. Ein Team, was eben nicht in die aktuelle Betreuung des Patienten, der Patientin eingebunden ist. Wir schauen uns alle Befunde von außen an, machen eine strukturierte Analyse und geben dann eine Einschätzung ab. Und wenn man sagt, okay, das reicht vielleicht nicht, wir brauchen, sag ich mal, die größere Runde, dann kann man eine Fallanalyse machen mit den Mitgliedern des Ethikkomitees, wo dann eben zeitnah die Mitglieder des Ethikkomitees zusammenkommen und sich gemeinsam diesem Patienten, dieser Patientin widmen und strukturiert diesen Fall aufarbeiten, um dann am Ende eine Empfehlung abzugeben, die aber eben eine Empfehlung bleibt. Also das ist keine bindende Empfehlung, das ist eine Empfehlung, die im besten Falle einstimmig vom Ethikkomitee abgegeben wird und wo sich dann das Behandlungsteam nachrichten kann, nicht muss, aber was im besten Falle eben eine Erleichterung schafft, weil das einfach dann eine Meinung ist, die kommt von kompetenten Kolleginnen und Kollegen von außen nach einer strukturierten Analyse und stellt einfach den Fall nochmal etwas objektiver vielleicht auch da, weil sobald man in einem Behandlungsteam ist und sich lange mit diesem Patienten oder dieser Patientin beschäftigt, dann ist man manchmal auch in so einem Tunnel, ja, und ist auch emotional natürlich nicht frei.
Ja. Wenn wir es mal konkret machen, was sind denn Fragestellungen, die immer mal wieder auftauchen? Also jetzt hatten Sie gerade schon gesagt, vor allem die komplexkranken Kinder. Wie kann man sich das vorstellen? Also was sind da die Fragestellungen, die Sie schon in der Visite manchmal durchgehen? Oder wann kommt es dann eben auch zu einer expliziten Fallbesprechung? Also was sind da, sind es eher die Fragen von, wie machen wir weiter oder wer macht weiter? Vielleicht können Sie uns da mal einen Einblick geben, wie das abläuft.
Also es gibt Kinder, die sind so komplex krank und haben so einen komplexen Herzfehler, dass es natürlich einen Therapieansatz gibt. Und eine Vorstellung, wie könnte dieser Herzfehler behandelbar sein. Und das wird mit den Eltern im Vorfeld besprochen. Und es wird auch natürlich immer eine gewisse Einschätzung dabei sein, wie schwerwiegend ist der Herzfehler, wie komplex ist die Operation, was muss man erwarten im Rahmen der Intensivbehandlung. Und natürlich ist auch immer eine gewisse Einschätzung der Prognose dabei. Mhm. Und nach bestem Wissen und Gewissen werden diese Gespräche geführt und dann werden Operationen durchgeführt. Und es kann natürlich sein, dass intraoperativ das dann zwar genau so behandelt wird wie besprochen, dass es aber so ist, dass aufgrund der Komplexität und Schwere des Herzfehlers zum Beispiel im Anschluss an eine Operation direkt im OP oder im weiteren Verlauf auf der Intensivstation weitere maschinelle Therapien notwendig sind. Mhm. Das kann eine Dialyse sein, das kann aber auch mal eine ECMO sein, also so eine extrakorporale Membranoxygenation. Dafür steht das. Das ist einfach eine Möglichkeit, den Kreislauf zu unterstützen oder die Lunge zu unterstützen, je nachdem, welche Form dieser Unterstützung man wählt, um eben über eine gewisse Zeit das Herz-Kreislauf-System so zu unterstützen, dass man auch von dieser Maschine wieder wegkommen kann und es den Kindern besser geht. Mhm. Das sind aber natürlich sehr, sehr eingreifende Dinge, die man da tut. Und es kann dann eben auch sein, dass wenn man sich zu so einer Therapie entscheidet, man im Rahmen dieser Therapie an einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, ist denn das, was wir tun, überhaupt noch zielführend? Ja, ist das, was wir hier an Therapie anbieten können, für dieses Kind überhaupt noch die richtige Therapie? Und dürfen wir denn diese Therapie in der Form weitermachen? Und wenn es dann im Team unterschiedliche Meinungen dazu gibt, weil eben die Dinge nicht schwarz-weiß sind und weil man natürlich auch nicht so richtig in die Zukunft gucken kann. Und natürlich wünscht man sich, ein gewisses Therapieziel zu erreichen, aber es ist nicht zu jedem Zeitpunkt klar, ob das auch funktioniert. Und wenn dann man vor der Frage stellt, sollen, dürfen, können wir diese Therapieform so weiterführen oder sind wir an dem Punkt, wo man auch darüber nachdenken muss, diese Therapie einzustellen oder eine sogenannte Therapiezieländerung vorzunehmen, wo man sagt, wir begleiten das Kind, wir glauben nicht, dass das noch einen kurativen Ansatz hat, dass wir noch zu dem Ziel einer Heilung bestenfalls kommen, dann kann man zum Beispiel entweder als Mitglied des Behandlungsteams aus der Pflege, aus dem ärztlichen Bereich, aus der Physiotherapie eine Anfrage stellen an das Ethikkomitee oder auch die Eltern. Ja, also es gibt durchaus auch Fälle oder Momente, wo auch die Eltern sich fragen, wollen wir unserem Kind das noch zumuten oder dürfen wir unserem Kind das noch zumuten? Wie ist denn unser eigener Wertekontext und können wir das damit überhaupt vereinbaren? Und das ist dann ein Moment, wo man zum Beispiel sagen kann, kann man das in anderer Form nochmal besprechen? Und da wäre eben zum Beispiel eine Fallanalyse im Rahmen einer Konsultation des Ethikkomitees hilfreich.
Okay. Wie oft kommt das vor, so im Schnitt?
Schwer zu sagen. Ich sag mal so, wir haben durch die Einführung der Ethikvisite weniger Anfragen. Mhm. Und interessanterweise, wir haben vor Einführung dieser Ethikvisite oder mit dem, sag ich mal, der Pilotphase natürlich engmaschig mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen. In welcher Form ist die Durchführung dieser Ethikvisite sinnvoll? Wie stellt ihr euch das vor? Wie ist das für euch hilfreich? Und ist denn das überhaupt notwendig so grundsätzlich? Mhm. Und die Rückmeldungen von der Intensivstation sind durchweg positiv, dass das Team sich besser informiert fühlt, die Therapien besser mitgehen kann, weil einfach so eine dauerhafte Information stattfindet, die anders ist als die Übergaben. Natürlich informiert man sich und natürlich ist klar eigentlich, wie diese Therapien aussehen sollen oder was da geplant ist. Aber diese andere Ebene, die kommt halt in der normalen Übergabe in der Regel zu kurz, beziehungsweise man schafft es eigentlich nicht, dass immer alle vom Behandlungsteam zusammenstehen und das besprechen. Und das ist, glaube ich, ganz wertvoll und das kommt gut an und das führt, glaube ich, dazu, dass die Patienten in Summe besser behandelt werden.
Okay. Gibt es da harte Kriterien oder ist das immer eher eine Frage von Erfahrung, Prognose, persönlicher Einschätzung? Also wie kommt man da zu einer Empfehlung? Wie kann man sich das vorstellen?
Das Ethikkomitee.
Ja.
Also sagen wir mal so, es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, sich so einem Problem zu nähern. Und es gibt unterschiedliche Überlegungen dazu, wie so ein Ethikkomitee arbeiten kann. Und da gibt es, wenn man sich in der Literatur das anguckt, verschiedene Arten, einen strukturierten Prozess zu starten und ein Problem strukturiert zu bearbeiten. Und wir haben natürlich auch ein strukturiertes Prozedere, was wir immer anwenden. Und das nennt sich prinzipienorientierte Falldiskussion. Mhm. Und das ist was, woran jeder Teilnehmer, jede Teilnehmende sich hält in dem Prozess einer Analyse eines ethischen Problems. Und das fängt eben damit an, dass man erstmal in der Runde dann sagt, okay, was sind denn die medizinischen Details jetzt? Worum geht's hier? Was ist das für ein Fall? Was ist die medizinische Geschichte dieses Patienten, dieser Patientin? Wie sind die psychosozialen Umstände, damit man auch, sage ich mal, sich ein gesamtes Bild schaffen kann von dem Patienten und auch keine wie auch immer geartetes Detail außer Acht lässt, damit man eben auch am Ende des Tages eine gute Empfehlung treffen kann und alle Dinge, die eben zu so einer Entscheidung beitragen können, auch mit berücksichtigt. Weil wir natürlich dazu neigen, auf der Intensivstation die medizinischen Details in den Vordergrund zu stellen. Ja? Und wir sind in erster Linie natürlich Intensivisten, Kinderkardiologen, Kinderkardiologinnen, die sich auf die medizinischen Details fokussieren, ohne jetzt grundsätzlich die Familie aus dem Blick zu verlieren. Aber natürlich ist das immer so ein bisschen eine Frage auch der Priorisierung in dem Moment, wo man Dinge entscheidet oder über Dinge spricht. Mhm. Und da ist natürlich so eine Falldiskussion, eröffnet da etwas mehr Spielraum, würde ich sagen, um auch die anderen Dinge, die zu so einer Entscheidungsfindung beitragen zu können, zu berücksichtigen. Und letztlich, wenn man dann sich ausreichend Informationen eingeholt hat, um zu sagen, wie ist die medizinische Situation, wie ist die psychosoziale Situation, da würde man natürlich auch nicht nur im Ethikkomitee sitzen und die Dinge besprechen, sondern würde die Leute einladen in so eine Falldiskussion, die sinnvoll was dazu beitragen können, die also diesen Patienten behandeln, diese Patientin behandeln. Oder wenn jetzt von Angehörigen eine Frage kommt, dann würde man natürlich auch das Anliegen der Angehörigen in so einer Falldiskussion berücksichtigen und die einladen und sagen, okay, sie haben uns gebeten, dass wir uns einklinken. Was ist denn Ihr Wunsch an uns? Mhm. Was ist Ihre Frage? Warum kommen Sie überhaupt in diese Situation, uns zu bitten, da mit drauf zu schauen? Und dann, wenn man das zumindest mal verstanden hat, worum es eigentlich geht, was die Hauptfrage an uns ist, dann überlegt man sich, okay, was für Handlungsstrategien gibt es denn überhaupt? Ja? Und dann kann man eben, wenn man diese Handlungsstrategien klar benannt hat, welche Option A, B, C, D gibt es denn, dann muss man natürlich diese Handlungsstrategien auch bewerten. Mhm. Ja, und dann ist natürlich die Frage, was sind denn die Bewertungsmaßstäbe überhaupt, wenn wir uns mit so einem Fall befassen? Das eine ist eben, dass man immer das Wohltun und nicht Schaden im Blick haben muss, wenn man die Optionen der Behandlung betrachtet. Dann ist es bei den Kindern gar nicht so einfach. Dann gibt es einen Punkt Autonomie, Patientenwille, ja, der natürlich relevant ist. Das ist natürlich in der Kinderkardiologie, wenn es nicht gerade Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern sind, gar nicht so ganz trivial, weil wir ja als Stellvertretende die Eltern haben. Und zu differenzieren, was ist denn der Wunsch meines Kindes versus was ist denn mein Wunsch, ist ja wahnsinnig schwierig, ja, weil das kann man ja manchmal auch gar nicht trennen. Und wir versuchen auch in Gesprächen, die jetzt nicht die Falldiskussion sind, sondern wenn wir mit Eltern sprechen, unabhängig jetzt vom Ethikkomitee als Kinderkardiologinnen, Intensivisten und so, schon auch den Eltern zu sagen, wenn sie sich vorstellen, könnt ihr Kind sprechen, was würde ihr Kind denn sagen oder was würde ihr Kind denn wollen, damit man ein bisschen besser versteht, ja, wer entscheidet denn und wie kann man so eine Entscheidung vielleicht auch als Eltern etwas leichter treffen, wenn man sich versucht, in die Position des Kindes zu versetzen. Ja. Und das im Kontext natürlich der Gesamtsituation der Familie zu betrachten, weil auch jede Familie natürlich einen anderen Wertekontext hat, ja. Und jede Familie auch für sich.
Vermutlich auch andere Kapazitäten,
absolut,
irgendwie Dinge,
ja,
aufzufangen.
Absolut, und letztlich auch im Vorgespräch oder in dem, was wir besprochen hatten, war ja auch die Frage, was ist Lebensqualität zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch so schwer zu beantworten. Und das sind ja im Rahmen von diesen ethischen Falldiskussionen Fragen, die natürlich auch aufkommen. Ja? Was ist denn ein gutes Leben? Oder was ist Lebensqualität? Und ich glaube, die Frage kann man nicht prinzipiell beantworten, sondern das ist ja sehr individuell. Was begreife ich als Lebensqualität? Was begreifen Sie als Lebensqualität? Und wie Sie schon gesagt haben, klar, wir entscheiden Dinge, wir bieten Therapien an, wir müssen manchmal über Therapie-Zieländerungen mit den Eltern oder Angehörigen sprechen. Aber was man sich, glaube ich, immer vor Augen halten muss, ist, dass wir am Ende des Tages nicht diejenigen sind, die mit diesem Kind dann zu Hause leben und die als Familie zu Hause ein Leben bestreiten mit diesem schwerkranken Kind und die über bestimmte Kapazitäten verfügen, ja, psychisch, emotional, finanziell, das hat ja so viele Ebenen letztlich. Ja. Und insofern muss man, glaube ich, wenn man so eine Falldiskussion macht, auch all diese Dinge im Blick haben und sehr gut auch verstehen, wo kommen die Eltern her und in was für eine Familie ist dieses Kind hineingeboren und was kann diese Familie leisten und was ist auch eine Entscheidung, die beide Eltern im Konsens treffen können, weil letztlich diese Eltern ja für den Rest ihres Lebens mit dieser Entscheidung leben müssen, die sie getroffen haben.
Wenn wir jetzt über Lebensqualität sprechen und Sie sagen, das ist ja sehr individuell, gibt es da bei Ihnen im Komitee eine Einigkeit drüber? Also würden Sie alle quasi diese Frage gleich oder ähnlich beantworten?
Nee. Das würde ich jetzt mal so sagen. Ich meine, natürlich habe ich jetzt nicht jeden Einzelnen oder jede Einzelne mal gefragt, was ist denn für dich Lebensqualität und wo verortest du dich da?
Aber das kriegt man ja so ein bisschen mit.
Aber ich glaube, das macht auch die Stärke dieses Ethikkomitees aus, ja, dass jeder ein bisschen von einer anderen Stelle kommt. Ja. Also erstens beruflich gesehen unterschiedliche Berufsgruppen, die ganz unterschiedliche Berührungspunkte mit den Patientinnen und Patienten und auch den Eltern haben. Und das macht so viel aus. Das ist einfach, auch wenn man dann mit den unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen spricht, ja, die hören ganz andere Sachen von den Eltern. Die haben im wahrsten Sinne andere Berührungspunkte. Die Pflege berührt die Kinder ja viel mehr, als die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen das tun. Die wechseln nicht nur Windeln und waschen das Kind, sondern die sind ganz viel ja am Kind dran. Und die haben einen ganz anderen Kontakt zu den Eltern, ja, und besprechen ganz andere Dinge, als wir vom ärztlichen Personal das tun, weil vielleicht da auch die Vertrauensbasis manchmal eine andere ist, weil vielleicht die Eltern auch denken, das sind Dinge, die bespreche ich lieber mit der Pflege als mit dem ärztlichen Personal. Manchmal ist es auch einfach so ein Bauchgefühl, ja, mit wem komme ich irgendwie besser zurecht oder wo habe ich ein besseres Gefühl, und das gilt ja für alle Berufsgruppen. Und dann ist es natürlich so, wenn jetzt jemand aus der Seelsorge kommt, da ist natürlich das Thema Spiritualität vielleicht ein ganz anderes als jetzt bei mir oder bei anderen, sodass ich glaube, dass das extrem komplementär ist. Und das macht eben, glaube ich, die Qualität auch einer solchen Gruppe aus, dass jeder sagen kann, wie er das sieht oder sie das sieht. Ja. Und auch, dass nicht sanktioniert wird in irgendeiner Form, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, sondern es kann tatsächlich auch sein, dass man so einen Fall bespricht und das sehr strukturiert bespricht und dass man am Ende des Tages sagt, okay, wir kommen jetzt zu keiner einheitlichen Bewertung. Ja. Und wir kommen auch nicht zu einer einheitlichen Empfehlung, sondern wir sind uns auch in diesem Komitee, das ja eine gewisse, wie soll ich sagen, Expertise in der Besprechung solcher Fälle hat, und viele von uns sind auch zertifizierte Ethikberaterinnen im Gesundheitswesen, sodass das nicht ohne eine gewisse theoretische Fortbildung auch ist, neben der praktischen Fortbildung, die man so im täglichen Leben hier ja so bekommt. Und eine Erfahrung, je länger man im Beruf ist, desto mehr hat man gesehen und desto besser, glaube ich, kann man die Dinge dann vielleicht auch einschätzen. Aber ja, das ist nicht einfach. Und das ist natürlich auch so, dass die Dinge, die schwierig sind, an uns herangetragen werden. Wenn das jetzt eine einfache Fragestellung wäre, dann wird ja kein Mensch auf die Idee kommen, uns anzurufen, ne? Also das ist, liegt, glaube ich, schon so ein bisschen in der Natur der Sache. Aber die Leute, die da drin sind, die machen das halt auch aus vollem Herzen und mit innerer Überzeugung. Das merkt man auch, ja, dass das einfach ein großes Anliegen ist und auch so ein Herzensthema, diese Dinge zu besprechen.
Und was passiert, wenn es keine Einigkeit gibt bezüglich der Empfehlung? Also sagen Sie dann einfach, es gibt keine Einigkeit, es gibt jetzt hier zwei, drei Ansätze, wo wir uns irgendwo so positionieren würden.
Genau. Ja. Okay. Also es gibt am Ende immer eine kritische Reflexion des Falles, und da wird dann auch, also das wird ja auch verschriftlicht, also das ist jetzt nicht nur eine Diskussion im kleinen Kreis, die in irgendeiner Form intransparent abläuft, sondern das wird natürlich besprochen und dokumentiert, und es wird eben strukturiert dokumentiert, und dann ist am Ende auch immer eine verschriftlichte Version dieser Diskussion in der Patientenakte, sodass das auch für alle nachvollziehbar ist, wann was besprochen wurde. Und ja, und es gibt einen sogenannten stärksten Einwand. Man überlegt dann immer, okay, hätte es irgendeine Möglichkeit gegeben, das, was wir jetzt besprechen, zu vermeiden, diesen Konflikt zu vermeiden, und was ist eben jetzt der stärkste Einwand im Rahmen dieses Falles, sodass das durchaus sein kann, dass wir dann nicht zu einer einhelligen Meinung kommen. Und das wird dann eben auch so mitgeteilt. Also es wird jetzt nicht gesagt, naja, wir haben das besprochen und dann würden wir mal prinzipiell das empfehlen und dann in Klammern, aber eigentlich waren 5 nicht dafür, ne? Sondern das wird schon transparent so kommuniziert. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Ethik ausmacht, das ist nicht einfach. Ne? Mhm. Das ist ein anspruchsvolles Feld und eine schwierige Entscheidung oft genug, die Dinge so zu bewerten. Und deshalb finde ich das auch richtig, dass man das genau so dann auch weiterträgt und transparent macht. Und was wir tatsächlich auch schon mehrfach gemacht haben, dass man eine Falldiskussion macht und dass man dann sagt, gut, für den Moment würden wir das so empfehlen. Wir würden aber eine Reevaluation vorschlagen in 3, 4, 5 Tagen. Und dann machen wir eine Reevaluation und sagen, gehen wir auf dem Weg weiter, den wir vorgeschlagen haben, oder würden wir in Anbetracht der aktuellen Situation sagen, nee, das muss man jetzt anders bewerten, weil, ja, also das ist was immer möglich ist und was wir auch schon einige Male sehr erfolgreich gemacht haben, weil das auch manchmal dem Verlauf besser Rechnung trägt, als einmal eine Empfehlung abzugeben.
Okay. Wie kommt man überhaupt dazu, Teil des Komitees zu sein oder zu werden? Gibt es dafür Qualifikationen, Ausbildungen, Weiterbildungen? Wie sind Sie dazu gekommen?
Also man kann sich grundsätzlich natürlich für das Thema interessieren und sich auch jederzeit natürlich melden, wenn man Interesse hat an solchen Fragestellungen. Und wir haben ja lange, gab es hier kein Ethikkomitee, und die Frau Putzer, die hat eben irgendwann mal gesagt, ich glaube, wir brauchen das, und hat dann eine Projektgruppe gebildet. Und ich war dann Teil der Projektgruppe tatsächlich auf Anfrage vom Herrn Löser, unserem Pflegedirektor, der gesagt hat, ja, ich habe gehört, Sie interessieren sich dafür und sie machen auch Palliativmedizin. Das ist natürlich ein anderes Thema als Ethik, aber ich war so ein bisschen da schon vorgebildet und habe gesagt, ja, finde ich total interessant, bin ich sehr gerne Teil der Projektgruppe. Und dann haben wir über eine ganze Weile eine Projektgruppe gehabt, um überhaupt zu evaluieren, warum glauben wir, braucht es hier ein Ethikkomitee, was ist ein Ethikkomitee, wie organisieren wir uns, wie können wir hier ein Ethikkomitee am Standort etablieren, was braucht es dafür, und wollten natürlich das jetzt auch nicht einfach so, sag ich mal, ahnungslos einfach sagen, naja, wir machen das jetzt mal, sondern wollten eben gut vorbereitet und sag mal wissenschaftlich fundiert auch so ein Ethikkomitee hier aufsetzen. Und da gab es eben diese Projektgruppe und die Projektphase, und am Ende haben wir uns natürlich überlegt, okay, wer ist denn Teil des Ethikkomitees? Und letztendlich ist es so, dass das eine reine Freiwilligkeit ist und dass es jetzt auch keine besondere Ausbildung braucht, zwangsläufig, um Teil des Ethikkomitees zu sein. Wir haben aber gesagt, damit wir auch ein gutes Fundament haben, eine Ethikberatung durchführen zu können, brauchen wir einen Anteil im Ethikkomitee, die zertifiziert ist im Sinne einer eben anerkannten Ausbildung. Und man kann eben sich ausbilden lassen zum Ethikberater, zur Ethikberaterin im Gesundheitswesen, im Gesundheitssystem. Und das haben einige von uns gemacht. Da gibt es unterschiedliche Stufen und sag ich mal, in unterschiedlichster Ausprägung kann man das machen. Aber wir haben gesagt, das muss schon auch eine gewisse Grundvoraussetzung sein, dass wir einfach das fundiert auch anbieten. Mhm. Und grundsätzlich sind wir sehr froh, dass wir sehr viele unterschiedliche Berufsgruppen vereinen, weil wir auch glauben, dass einfach die Blickwinkel aus unterschiedlichsten Professionen extrem dazu beitragen, dass man auch eine gute Entscheidung treffen kann, weil man einfach so viele, naja, sag ich mal, Meinungen berücksichtigen kann und eben nicht so einsam in seinem Tunnel ist, wie man jetzt, wenn man auf der Intensivstation ist und natürlich nach bestem Wissen und Gewissen die Patienten auch behandelt, aber trotzdem natürlich nach einer Weile vielleicht gar nicht mehr so viel nach rechts und links schaut, ja, und sich auch aus seinen Emotionen natürlich nicht so rausbewegen kann, wie man das vielleicht manchmal gerne möchte oder müsste. Und dafür ist es halt gut, wenn man da auch von außen mal drauf schaut. Also insofern, jeder, der Interesse hat, ist höchst willkommen. Und natürlich kann man jetzt auch nicht 100 Leute da beschäftigen. Ja. Aber es ist eine zusätzliche Arbeit zu der Arbeit, die man sowieso macht. Mhm. Das heißt, man muss da schon auch ein bisschen extra Arbeit investieren. Das muss man sich natürlich dann auch gut überlegen. Aber ist eine freiwillige Sache. Und man glaube ich, braucht so eine grundsätzliches Interesse für solche Fragestellungen und eine Bereitschaft, auch mal über den Tellerrand rauszugucken, würde ich sagen.
Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, dass man ja oft auch, ich glaube, sowohl mit PatientInnen mal eine spezielle emotionale Bindung hat, aber vielleicht auch mit bestimmten Krankheitsbildern, dass man oder mit bestimmten Fragestellungen, ne, dass man manchmal näher dran ist und manchmal weiter weg. Wenn Sie jetzt näher dran sind an irgendwas, wie bewahrt man sich da so eine Neutralität oder kann man da dann bewusst sich wieder ein Stück zurücknehmen oder wie funktioniert das? Ich stelle mir das total schwierig vor.
Ja, ich glaube, so ganz emotionslos ist man nie dabei. Ich glaube auch, wenn man irgendwann mal so unterwegs ist, ja, dass man sagt, naja, jetzt kratzt mich alles nicht, dann ist auch irgendwie was grob verkehrt. Ja. Also ich glaube, eine Emotionalität, wenn man sich die bewahrt, finde ich gar nicht schlimm. Ich glaube, nur für die Patientinnen und für sich selber ist es wichtig, auch eine professionelle Distanz zu bewahren. Und das gelingt mal besser, mal schlechter. Und natürlich wachsen einem Patienten und Eltern auch ans Herz, wenn man die länger betreut. Und natürlich ist es auch so, dass man mit dem einen sofort irgendwie eine Ebene findet, mit dem anderen vielleicht nicht. Und das ist so wie im normalen Leben auch. Ja, man hat immer irgendwie so Eltern oder auch Kinder, wo man sagt, ach Gott, die sind mir total ans Herz gewachsen oder an die erinnert man sich lange oder an die erinnert man sich immer. Das ist, glaube ich, normal und auch nicht schlimm. Solange das nicht die professionelle Behandlung in irgendeiner Form stört, ja, also indem man sich eben nicht durch Emotionen leiten lässt. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass die eigenen Kollegen ganz gutes Korrektiv sind. Und wenn man eben in einer Kollegenschaft sich befindet, wo man sich gut austauschen kann und wo man auch sagen kann, hör mal, ich glaube, du bist da jetzt vielleicht gerade emotional ein bisschen involviert oder wenn man sagt, ja, sehe ich jetzt nicht so und das auch so besprechen kann, ja, dass man auch offen im Diskurs bleiben kann und auch sich gut anhören kann, sehe ich jetzt anders als du oder müssen vielleicht in großer Gruppe nochmal besprechen. Und das ist gerade bei so Grenzentscheidungen ist es immer schwierig. Ich glaube, keiner von uns ist leichtfertig zu sagen, da muss man jetzt eine Therapiezieländerung durchführen oder sind wir denn sicher, dass wir die Therapie noch so weiterführen wollen? Und natürlich gibt es Leute, die weniger und Leute, die mehr wollen in so einer Situation. Und ich glaube, das kann man in der aller Regel auch beides gut begründen. Mhm. Ja, also das ist eben, es gibt so viele Grauzonen in unserem Bereich. Und das macht es ja manchmal auch so schwierig, die richtige oder vermeintlich richtige Entscheidung zu treffen, weil keiner leichtfertig sagt, ich würde das machen oder ich würde das nicht mehr machen. Und wir streiten uns auch manchmal so ein bisschen, ja. Also nicht böse, aber wir diskutieren manchmal viel, weil das einfach so schwierig ist, dann gemeinsam zur richtigen Therapie zu kommen. Ja, und das ist Gott sei Dank nicht so, dass die Eltern das immer mitbekommen und das soll ja auch nicht so sein, aber für die Eltern, die das jetzt hören, ist es nicht so, dass wir uns streiten im Sinne, wir kommen nicht irgendwie zu einer guten Lösung am Ende des Tages. Aber es ist so, dass wir, gerade weil wir die Kinder sehr individuell betrachten und weil nicht jeder Herzfehler, bloß weil er so ähnlich heißt, genau dieselbe Therapie braucht, wir sofort zu einer Therapieempfehlung kommen. Sondern es gibt eben Herzfehler, die klingen ähnlich oder gleich, aber da ist die Behandlung nicht zwangsläufig gleich. Und wir versuchen tatsächlich für jeden Patienten, für jede Patientin die individuell beste Therapie zu finden. Und das ist manchmal nicht so einfach. Und wenn wir uns richtig Mühe geben, was wir tun, dann ist das ein Prozess.
Was ist so Ihre Tendenz? Werden Ihre Empfehlungen in aller Regel angenommen oder ist es dann auch nochmal ganz individuell, je nach Behandlungsteam, was dann damit passiert mit Ihrer Empfehlung?
Ja, ich meine, das, was wir immer vorausschicken, ist, dass wir eine Empfehlung abgeben, die nicht bindend ist, sodass auch keiner sich genötigt fühlt, dieser Empfehlung zwangsläufig zu folgen. Unser Eindruck ist aber, dass das eigentlich sehr hilfreich ist, weil jemand von außen nochmal drauf schaut und das so ein bisschen den Druck auch rausnehmen kann. Das heißt nicht, dass es dann immer angeguckt wird und gesagt, ach prima, ja, das machen wir jetzt so, sondern natürlich, wenn man vorher sagt, ich würde das eher so sehen oder mein Gefühl ist, dass wir das und das tun und das lassen sollten, ist, wenn dann die Empfehlung eben nicht so ausfällt, wie man sich das selber vorgestellt hat, dann ist das trotzdem nicht viel einfacher zu sagen, okay, wir machen das jetzt. Andererseits, dadurch, dass es ein strukturiertes individuelles Vorgehen ist, wo man sagt, man hat immer denselben strukturierten Prozess, man schaut aber trotzdem die Patienten sehr individuell an, ist zumindest die Sicherheit da, dass da nichts verloren geht und dass das gut durchdacht ist. Und dann kann man vielleicht manchmal leichter eine Therapie mitgehen, als wenn das so erscheint, das wird jetzt so verordnet und im Grunde hat keiner so ein richtig Mitspracherecht, wenn man anderer Meinung ist. Das sollte man natürlich vermeiden, weil das, glaube ich, extrem wichtig ist, dass alle, die in diesem Behandlungsprozess dabei sind, auch eine Stimme haben und dass jede Stimme den gleichen Wert hat und niemand jetzt mehr entscheidet als der andere, sondern dass gemeinsam diese Entscheidung dann getroffen wird und gemeinsam getragen wird, auch wenn man persönlich vielleicht nicht immer sagt, ja, ich hätte das so gemacht. Ja, das geht uns allen, glaube ich, manchmal so, ja, dass jeder natürlich seine eigene Überzeugung nicht über Bord wirft, aber dann sagt, okay, ich kann das mitgehen, ja, und wir machen das jetzt als Team möglich, auch wenn nicht alle persönlich so entschieden hätten.
Wie ist es für die Eltern, wenn sie eine Entscheidung treffen, die, also ich würde mal davon ausgehen, die meisten Eltern würden alles tun, um ihr Kind zu retten. Also absolut, wäre jetzt so meine Tendenz, auch selber betroffene Mama so. Wenn sie jetzt eine Entscheidung treffen oder eine Empfehlung aussprechen, der dann gefolgt wird, die dem entgegengeht. Wie nehmen Eltern das in aller Regel auf? Können sie dann auch, wenn sie das argumentieren, können die dann auch gut mitgehen oder können die das dann zumindest irgendwie für sich akzeptieren oder erleben sie dann auch oft, dass dann, weiß ich nicht, eine Zweitmeinung noch geholt wird oder sie in anderen Kliniken versuchen, den Weg weiterzugehen oder wie ist da ihre Tendenz?
Also das gibt so und so. Ne? Also Zweitmeinung finde ich extrem wichtig, finde ich auch ein ne sehr gutes Angebot und das ist das, was wir auch machen, weil ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, weil ich glaube, letztlich, klar, machen wir ein Therapieangebot und wir haben eine Einschätzung der Situation und wir können das in der Regel auch gut begründen und haben einfach einen großen Überblick über komplexe Verläufe, komplizierte Herzfehler. Und trotzdem, wie Sie sagen, sind wir ja nicht die Eltern und wir müssen nicht dauerhaft mit dieser Entscheidung weiterleben. Und dann ist es manchmal wirklich hilfreich, wenn man sagt, wir würden jetzt die und die Therapie vorschlagen, aber holen Sie sich gerne eine Zweitmeinung ein. Und wir stellen auch gerne einen Kontakt her. Mhm. Wir geben auch gerne die Befunde weiter, damit Sie auch kurzfristig schnell zeitnah eine Zweitmeinung bekommen. Und wenn die Eltern dann sagen, gut, wir haben eine Zweitmeinung eingeholt und wir würden gerne in der und der Institution unser Kind weiter behandeln lassen, dann machen wir das natürlich. Ja? Mhm. Also das ist ja auch nicht so, dass es eine Wahrheit gibt, sondern es gibt ja häufig einfach verschiedene Wege, um nach Rom zu kommen. Mhm. Ja. Und das ist bei uns natürlich auch nicht anders. Und wenn man sich andere Zentren anguckt, die haben ein ähnliches Spektrum, was sie behandeln. Und jedes Zentrum hat so seine Standards. Aber am Ende des Tages ist das alles sehr ähnlich, was da passiert. Ja. Und und manchmal sagt das eine Zentrum so, das andere Zentrum so. Und wir sind ein Zentrum, was häufig tatsächlich Patienten behandelt, wo andere Zentren schon gesagt haben, nee, die behandeln wir nicht. Ja, und wir bieten was an. Also wir sind dann manchmal auch die zweite oder dritte Meinung. Und das wollen wir natürlich allen Patienten, die hier behandelt werden, auch ermöglichen. Und ich finde das ganz legitim. Und wir bieten das, wie gesagt, auch progressiv von unserer Seite an, weil wir glauben, dass das am Ende ja eine Entscheidung sein muss, wo beide Elternteile mitgehen können. Und wenn die Empfehlung, die wir aussprechen, für beide Elternteile eigentlich nicht akzeptabel ist, dann sollte man auch noch mal woanders fragen. Mhm. Ja, und manchmal ist das aber auch ein Prozess, ja, dass wir sagen, gut, das ist unsere Empfehlung, aber natürlich ist das jetzt auch nichts, was wir jetzt in den nächsten 20 Minuten so durchführen. Ja, manchmal sind ja Entscheidungen, brauchen auch Zeit auf unserer Seite oder auf Seiten der Eltern. Und es ist ja nicht zwangsläufig so, dass man jetzt eine Deadline hat und sagt, so, das müssen Sie jetzt aber in der Stunde mit uns besprochen haben oder so. Ne? Also gerade Patienten, die wir lange behandeln oder wo das sehr komplex ist oder wo wir sagen, naja, wir machen jetzt dies und das und das und dann müssen wir gucken, was passiert und dann machen wir dies. Also manchmal ist es ja auch so eine Abfolge von Dingen, die besprochen werden können und wo man sagt, wir fangen jetzt damit an, mit dem Ziel das. Und wenn wir aber nicht sehen, dass wir mit dieser Maßnahme das angestrebte Ziel erreichen, dann müssen wir nochmal überlegen, gibt es einen Plan B? Ja, also es ist nicht, wie gesagt, nicht schwarz-weiß. Es ist sehr individuell und man muss einfach, glaube ich, viel sprechen und gucken, dass alle mit im Boot sind oder dass man es schafft, die Leute so mit ins Boot zu holen, dass man am Ende zu einer guten gemeinsamen Entscheidung kommt. Und wenn die gemeinsame Entscheidung dann heißt, wir holen eine Zweitmeinung ein oder wir gehen in ein anderes Zentrum, ist das auch prima.
Ja. Okay. Verändert sich denn Ethik mit der Zeit? Also haben Sie, wenn Sie über frühere Fälle nachdenken, manchmal das Gefühl, das hätten wir heute vielleicht anders entschieden?
Vielleicht, ja. Ich glaube, das steht und fällt natürlich mit den Möglichkeiten, die man hat, technisch. Mhm. Und im Moment sind wir noch nicht in der Ressourcendiskussion, aber das ist das, was so ein bisschen natürlich zu befürchten ist, dass es vielleicht irgendwann mal dazu kommen könnte. Ich meine, es gibt in anderen Bereichen, gibt es das vielleicht schon mehr? Also wenn man jetzt überlegt, welche Operationen, welche Interventionen bietet man sehr betagten Patientinnen und Patienten an? Auch die Diskussion gibt es ja noch nicht in voller Breite, aber das ist ja das, was viele auch befürchten, dass es irgendwann mal dazu kommen könnte, dass man auch über Ressourcen diskutiert. Das tun wir nicht. Also wir sind in der glücklichen Lage, Patienten unabhängig von der Ressourcenfrage aktuell behandeln zu können, sodass das im Moment nichts ist, was in diese ethische Betrachtung reinfließt. Natürlich gibt es schon auch einen Unterpunkt in dieser strukturierten Fallanalyse, wo man auch darauf eingibt, geht, gibt es denn jetzt, wenn ich diesem Patienten, dieser Patientin diese Behandlung anbiete, jemanden, der dadurch negativ beeinflusst wird? Ja, das ist eine, sag ich mal, legitime Fragestellung, die aber bisher nicht dazu führt, dass man dem Patienten diese Therapie vorenthält. Aber das ist natürlich was, was immer so ein bisschen mitschwingt und wo alle so eine gewisse Sorge davor haben, auch in den aktuellen Diskussionen um die Reform des Gesundheitswesens, das Geld, was die Krankenkassen ausgeben. Das ist ja eine sehr, sehr aktuelle Diskussion. Und natürlich schwingt da auch immer so ein bisschen die Ressourcenfrage von ethischer Betrachtung mit ein, ja, wo wir nicht hoffen, dass wir zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, ja, jetzt müssen wir aber überlegen, ob wir da eine ECMO-Therapie anbieten können, weil dann können wir X, Y und Z nicht behandeln. Ja, das ist das, was wir alle nicht wollen. Aber wo ich so ein bisschen Sorge habe, dass das irgendwann auch zu einer Entscheidung führen kann, dass man ein Ressourcenproblem hat.
Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an drei großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler Ärztinnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden. Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de.
Haben wir ganz viel über die schweren Aspekte Ihrer Arbeit gesprochen. Was ist denn das Schönste oder das Bereicherndste, was Sie so sagen würden? Das ist irgendwie, ja, das nimmt man so positiv irgendwie aus dem ganzen Prozess mit raus.
Also ich würde sagen, es sind 99% positive Dinge, die ich mit rausnehme, sonst würde ich das auch nicht machen. Also ich mag sehr meine kleinen und größeren Patienten und Patientinnen. Ich mag die Eltern sehr. Ich mag die Interaktion mit allen sehr gerne. Und ich glaube, dass man viel bewegen kann und dass man den allermeisten Patienten total gut helfen kann. Und dass wir es eigentlich immer sehr gut schaffen, auch jedem Patienten individuell so gerecht zu werden, dass man eben auch den Patienten, die Patientin, die Familie ganzheitlich betrachtet und auch versucht, eben die psychosozialen Aspekte zu berücksichtigen und nicht so extrem nur Medizin und intensiv fokussiert zu agieren, obwohl das ein großer Teil unserer Arbeit natürlich ist, der auch total viel Spaß macht. Aber ich finde, wenn man es schafft, eben das alles gut zu vereinen in dem, was man tut, dann ist das einfach ein wirklich toller Beruf. Man hat, es wird nie langweilig. Also die Fachrichtung ist super, weil die nie langweilig wird. Und man trifft auf immer unterschiedliche Kinder und Familien. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und deshalb sehe ich gar nicht so die Schwere im Vordergrund, sondern ich finde, man kann wahnsinnig viel Positives bewirken. Mhm. Und wenn man dann auch in den Fällen, wo es eben nicht immer gelingt, das Kind zu retten, weil das auch Teil unseres täglichen Arbeitens ist, ist es trotzdem schön, wenn man es dann schafft, so ein Kind und so eine Familie gut begleiten, auch in so einer schweren Zeit. Und das Gefühl zu geben, wir versuchen alles, aber auch nicht um jeden Preis, sondern wir versuchen eben auch den Wertekontext der Familie mit zu berücksichtigen und eine gute Lösung zu finden, auch wenn die gute Lösung dann heißt, dass das Kind verstirbt, aber dann hoffentlich in einem Setting, wo das gut gelingt, ja, wo man eine gute Begleitung macht und wo man alle mit im Boot hat und wo auch die Familie das Gefühl hat am Ende, es wurde alles berücksichtigt, man hat alles getan und das ist jetzt schicksalhaft leider der Ausgang. Und insofern glaube ich, ja, hat das alles auch dramatische Aspekte, aber es hat wahnsinnig viel spannende und lustige und erfüllende Aspekte. Insofern ist das ein total toller Beruf.
Okay. Sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Ja, danke, dass Sie uns so tiefe Einblicke heute hier gegeben haben. Das kriegt man ja sonst auch nicht so oft mit, was da hinter den verschlossenen Türen passiert. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für das spannende Interview.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonniere uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen? Dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.